HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit Christiane Hillebrand, Dorothee Meyer-Karwick und Nicole Abraham. Morgen ist der erste Advent, also Zeit, sich schon mal um die Weihnachtsgeschenke ein paar Gedanken zu machen. Zum Beispiel ein schönes Hörbuch. Und ich verspreche, mit unserem ersten Hörbuch in der heutigen Hörbuchzeit wird es richtig turbulent. Es heißt Revolver Christi, geschrieben von Anna Albinus. Eine Novelle, die viele Fragen aufwirft. Zum Beispiel, wie ein Revolver zu Christus passen soll. Dann sprechen wir über das Hörbuch von Carson McCullers, Spiegelbild im goldenen Auge. Die Autorin entführt uns hier in den Alltag der Menschen eines Militärcamps in einem mehr als trostlosen Südstaatennest. Im neuen Hörbuch von Hawker Nesser, Schach unter dem Vulkan, ermittelt Kommissar Barbarotti in seinem siebten Fall. Und in unserem Kinder- und Jugendhörbuch Der Elefant von Peter Carnevas geht es um das Wiederfinden des Glücklichseins. Die Wahlwienerin Anna Albinus hat mit Revolver Christi ihr erstes Buch veröffentlicht, das jetzt auch als Hörbuch erschienen ist. Die Novelle bekam den österreichischen Buchpreis 2021 in der Rubrik Debüt. Dorothee Meyer-Karwick, also schon der Titel Revolver Christi lässt aufhorchen, denn mit so einem Revolver bringt man Jesus Christus nun gar nicht in Zusammenhang. Was hat es damit auf sich?
Ja, wir haben es hier in dieser Novelle mit so einer Mischung aus Kriminal- und Fantasy-Geschichte zu tun, mit auch mehreren Zeit- und Ortssprüngen. Die Autorin Anna Albinus hat ja katholische Theologie studiert und sie imaginiert hier eine Gruppe von radikalen Christen, die das Wort Gottes mit dem Schwert verteidigen wollen. Da beschreibt sie auch ein Kloster in Unterägypten, wo seit dem 8. Jahrhundert eine Ikone aufbewahrt werde, Christus an der Waffe genannt. Dazu hören wir den ersten Ausschnitt.
Obwohl die Sekte der bewaffneten Christi im Jahr 637 von einer gesamtkirchlichen Synode verboten wurde, hielt sich in der Region um Umamaram noch bis ins 9. Jahrhundert eine Gruppe dieser Ausrichtung. Die Kämpfer, in einzelnen Fällen auch Kämpferinnen, verstanden sich als von der Liebe Gottes Geschlagene, die ihrerseits Wunden der Liebe zufügt. In der Passion Christi habe Gott den Schmerz zur höchsten Form der Hingabe an sich erkoren. Christus habe in seinem öffentlichen Wirken zwar Gewalt abgelehnt, er habe sich aber den von ihm besonders Geliebten in Schmerz und Verwundung offenbart. Dem Lazarus und seinen Schwestern Maria und Martha sei er nach seiner Auferstehung in Bethanien erschienen, mit einem Schwert in der Hand und habe gesagt: »Schlagt Wunden meiner Liebe«.
Das war ein Ausschnitt aus Revolver Christi von Anna Albinus, interpretiert hier von Omid Paul Eftikari. Und zur Legende um die Ikone kommt dann Jahrhunderte später ein Revolver eines pfälzischen Edelmannes, dessen Tochter eine Christuserscheinung hat, die sie auf die Waffe anspricht. Und diese Waffe wurde dann als Revolver Christi bekannt und als Reliquie im Dom ausgestellt. Und so wurde dieser Dom zu einem Wallfahrtsort. Nun im 21. Jahrhundert schafft es die katholische Kirche, auch die Ikone aus Unterägypten für eine Ausstellung als Leihgabe zu bekommen. Das wird dann ein touristisches Großereignis, für das auch ein Lichtkünstler engagiert wird.
Ach, jetzt klärt sich das. Aber ich habe noch nie von einer solchen Gruppe radikaler Christen gehört. Aber soweit klingt es fast dokumentarisch, also auch den Ausschnitt, den wir gehört haben. Wie kommen da Krimi und Fantasy dazu?
Ja, es ist immer so eine Mischung aus Dokumentation und Irrationalität und so geht's weiter. Am 23. Ausstellungstag, also wir sind jetzt in der Jetztzeit, da fällt ein Schuss in der Kirche, also in diesem Dom. Die Schützin wird rasch überwältigt. Die hat mit einer baugleichen Waffe auf die Vitrine mit dem Revolver Christi geschossen. Es ist die Fachanwaltsgehilfin Johanna Wächter. Und jetzt wird ein Kriminalbeamter zum Fall hinzugezogen und der ist dann der Ich-Erzähler des gesamten Geschehens. Als Rationalist legt er Wert auf genaue Daten und Fakten, die er uns immer wieder hier präsentiert. Aber jetzt wird es eben geheimnisvoller. Der Kommissar erfährt beispielsweise durch seine Recherche, dass die eigene Familie, das heißt die Familie seiner Frau, mit dieser Sekte der radikalen Christen etwas zu tun hat. Und zudem sterben immer wieder junge Menschen aus dem Umkreis Kreis der Sekte und ihnen allen ist gemeinsam so ein kreisrundes Stigma oberhalb des Sonnengeflechts. Auch Johanna Wächter, die Schützin, wird bald tot aufgefunden. Ja, und dann ist es so, dass die Tochter des Kommissars sich für die Sekte zu interessieren beginnt. Und spätestens da ist der Kommissar dann ziemlich beunruhigt. Interessant bei allem ist die hier beschriebene Haltung der Kirche, die sich ja über die Besucherströme freut und offensichtlich nichts dagegen hat, Christus mit einem Revolver in Verbindung zu setzen. Der Kommissar fragt den Dompfarrer nach den Beweggründen der Kirche und der Wallfahrer.
Glauben Sie, fragte ich, glauben Sie, dass die Leute aus Sensationsgier zur Wallfahrt kommen? Mit solchen Motiven müsse man rechnen, sagte er. Seiner Meinung nach stelle der Revolver Christi aber noch etwas anderes dar, das den Menschen aus eigener Erfahrung einleuchte. Unmittelbar getroffen zu werden, sagte er. Die meisten kennen das von der Liebe.
Tja, Liebe, Tod, sterben für die Liebe oder töten für die Liebe. Was steckt also hinter diesen Anhängern von Christus an der Waffe und dem Revolver Christi? Der Kommissar, gewohnt mit Logik vorzugehen, kommt da bald an seine Grenzen.
Wir haben als Interpreten Omid Paul Eftekhari gehört. Wie gefällt er Ihnen?
Also die Novelle zeichnet sich ja einerseits durch so eine ganz neutrale, sachliche Schilderung aus, durch die immer aber auch so dieses unheimliche, geheimnisvolle durchschimmert. Und Omid Paul Eftekhari klingt sehr nüchtern, also fast wie so ein Gerichtsreporter, der die Fakten darlegt, wenn er in die Rolle des Kommissars schlüpft. Doch dieser Beamte wird ja immer nervöser, unsicherer, fast auch ein bisschen ängstlich. Und auch dies vermag der Interpret auf so eine ganz leichte Art auszudrücken. Und diese unwägbare Angst des Kommissars, die arbeitet Omid Paul Eftekhari, finde ich, sehr gut heraus.
Und was passiert mit der Tochter?
Ja, die Tochter, die sich auch für die Sekte interessiert, was mit der passiert, ob mit ihr etwas Schlimmes passiert, das bleibt am Ende offen. Wir erfahren es nicht genau, aber so die Sorge, die schwebt weiterhin im Raum.
Und was bleibt für Sie von dieser Geschichte?
Ja, es ist wirklich sehr geheimnisvoll und ich wage mal eine Interpretation. Also für mich geht's hier ja um das Ringen zwischen Verstand und Logik und dem Wunsch der Menschen auch nach etwas Höherem, Spiritistischem. Und es geht für mich auch ja so um diese generelle Angst von Eltern um ihre Kinder, also vor allen Dingen in der Pubertät, in der Zeit, wo sie Teenager sind und so noch nicht so ganz gefestigt sind. Also in welche Richtung könnten sie sich entwickeln, könnten sie auf ganz abstruse Abwege vielleicht kommen. Die Autorin lässt aber insgesamt sehr viel Spielraum auch für andere Interpretationen. Es ist wirklich ein sehr fein gesponnenes Debüt und das vergisst man nicht so schnell.
Anna Albinus, Revolver Christi, gesprochen von Omid Paul Eftekhari. Zwei CDs haben eine Dauer von 1 Stunde und 40 Minuten, sind im Verlag der Divan erschienen und kosten 16 Euro. Die Amerikanerin Carson McCullers wollte eigentlich Pianistin werden. Mit $500 fuhr sie mit 18 alleine nach New York, um an einer renommierten Musikschule zu studieren. Sie arbeitete als Sekretärin, Kellnerin, Barpianistin und beschloss dann, Schriftstellerin zu werden. Mit 23 erlitt sie ihren ersten von 3 Schlaganfällen. Das kleine Label Audoba hat nun eines der Werke von Carson McCullers als Hörbuch herausgebracht, und zwar Spiegelbild im goldenen Auge. Im Original heißt es Reflections in a Golden Eye. Dorothee Meyer-Karwick, der Roman ist von 1941. Warum kam der Roman gerade jetzt als Hörbuch heraus?
Also dieses Label Audoba oder Audoba, wie ich es immer ausspreche, ich weiß es nicht genau, wie es sich wirklich anhören muss, ist von Jens Wawrczyk. Der ist bekannt von den 3 Fragezeichen. Das ist ja eigentlich eine Kinderreihe über 3 jugendliche Detektive. Diese Reihe gibt es seit Jahrzehnten auch als Hörspiele und diese Reihe genießt Kultstatus, vor allem bei den jetzt mittlerweile Erwachsenen.
Das stimmt.
Jens Wawrczyk ist aber längst auch ein sehr bekannter Interpret von Hörbüchern und mit Audoba hat er sich einen Traum erfüllt, nämlich die Romane und Erzählungen als Hörbücher herauszubringen, die ihm am Herzen liegen. So eben auch dieses Werk von Carson McCullers. Gleichzeitig ist er auch ein großer Filmenthusiast. Und dieser Roman ist 1967 mit Elizabeth Taylor und Marlon Brando verfilmt worden. Und ich denke, das war dann mit ein Grund, gerade diesen Roman von Carson McCullers als Lesung herauszubringen.
Und was zeichnet das Werk der Schriftstellerin denn besonders aus?
Also da merkt man schon recht viele autobiografische Bezüge. Sie wuchs ja in den Südstaaten auf und ihr eigenes Leben war, wie sie es erzählt haben, von Krankheit geprägt. Also sie hatte nämlich auch sehr starkes Rheuma, was sie stark einschränkte. Dann eben diese Schlaganfälle, an denen sie letztendlich gestorben ist. Und diese Konstellation spielt in ihrem Werk eine ebenso große Rolle wie so Themen wie Kommunikationslosigkeit, die Unmöglichkeit erfüllter Liebesbeziehungen und das Gefühl, sich seelisch nicht wirklich mit den Mitmenschen austauschen zu können.
Der Titel Spiegelbild im goldenen Auge finde ich ein bisschen mysteriös. Wohin entführt uns denn der Roman?
In ein Fort in den Südstaaten. Und was das für ein Ort ist, das erzählt uns Carson McCullers gleich zu Beginn.
Eine Garnison in Friedenszeiten ist ein langweiliger Ort. Es geschieht wohl hin und wieder etwas, aber fast immer das Gleiche. Und die bloße Anlage eines Forts genügt, diese Eintönigkeit noch zu steigern. Die riesigen Betonkasernen, die langen Reihen der Offiziershäuser, blitzblank und eins ums andere demselben Modell folgend, die Turnhalle, die Kirche, der Golfplatz und die Badeplätze – alles ist streng nach Plan entworfen. Vielleicht aber ist an dieser Eintönigkeit vor allem die inselhafte Abgeschiedenheit schuld und ein Übermaß an Muße und Routine. Denn wer einmal ins Heer eingetreten ist, braucht fortan in allem nur noch seinem Vordermann nachzueifern.
So beginnt der Roman von Carson McCullers Spiegelbild im goldenen Auge, hier interpretiert von Jens Wawrczeck. Das heißt, wir haben es hier mit einem abgegrenzten militärischen Bezirk zu tun und dieser Bezirk wird zu einer Art Versuchslabor und darin leben zwei Offiziersehepaare, die Pendertons und die Langtons. Dann spielt noch ein einfacher Soldat eine Rolle, L.G. Williams heißt er, und der philippinische Hausdiener Anacleto. Pendertons und Langtons sind Nachbarn, man besucht sich, man geht freundlich miteinander um. Aber die Beziehungen zueinander sind doch auch ziemlich, ich sag mal, in Unordnung.
Ah, und wodurch?
Die junge Leonora Pendleton, die ist gut aussehend, sportlich, allerdings nicht sehr intelligent, hat eine nicht ganz geheime Affäre mit ihrem Nachbarn Major Langdon. Und es ist nicht die erste Affäre, die sie hat. Leonoras Ehemann, Hauptmann Pendleton, macht das im Prinzip nicht so viel aus. Er fühlt sich nämlich immer wieder zu den Geliebten seiner Frau hingezogen. Das heißt, er ist homosexuell, was er sich aber nicht eingestehen kann.
Das klingt in der Tat nach einer sehr interessanten Konstellation. Aber da fehlt noch Major Langdons Ehefrau.
Alison Langdon, genau. Ebenfalls noch sehr jung, an Kunst und Kultur interessiert, aber kränklich.
Ah.
Alison leidet natürlich auch unter dem Fremdgehen ihres Mannes. Und Halt gibt ihr Hausdiener Anacleto. Die beiden haben ja fast ein symbiotisches, jedenfalls sehr freundschaftliches Verhältnis zueinander. Alison Langdon plant immer wieder den Ausbruch. Sie will sich scheiden lassen und dann mit dem Hausdiener irgendwo ein neues Leben anfangen. Aber so weit ist es noch nicht.
Klingt ein bisschen nach einer Daily Soap. Mhm. Man ahnt aber auch, dass das nicht gut enden kann.
Ja, und dazu trägt Leonora Pendleton kräftig bei, da sie ihren Mann immer wieder gerne reizt. Und dazu hören wir eine weitere Szene. Die Langdons kommen gleich zu Besuch zu den Pendletons und Mr. Pendleton kritisiert seine in seinen Augen liederlich gekleidete Frau.
Du läufst durchs Haus wie die letzte Schlampe. Mrs. Pendleton beugte sich nieder, um das Feuerholz im Kamin anzuzünden. Ihr glattes Gesicht war gerötet und auf ihrer Oberlippe glänzten kleine Schweißperlen. »Die Langdons können jeden Augenblick kommen. Du willst sie doch nicht in diesem Aufzug empfangen. Warum denn nicht, du alte Zimperliese?« sagte sie. Der Hauptmann sagte kalt und steif, »Du widerst mich an.« Mrs. Pendletons Antwort war ein plötzliches Lachen, sanft und wild zugleich, als hätte man ihr irgendeine lang erwartete skandalöse Neuigkeit oder einen gewagten Witz erzählt. Sie zog ihren Pullover aus, knüllte ihn zu einer Kugel und warf ihn in die Zimmerecke. Dann knöpfte sie sorgfältig ihre Reithosen auf und zog sie aus. Schon stand sie nackt am Kamin. Das helle orangefarbene Feuer betonte ihre makellose Figur. Ihre Schultern waren so gerade, dass die Schlüsselbeine eine klare Linie bildeten. Zartblaue Adern verzweigten sich zwischen ihren runden Brüsten. In wenigen Jahren würde ihr Körper voll erblüht sein, einer Rose gleich. Noch aber hielt sie ihre weichen Rundungen durch sportliche Disziplin gestrafft. Sie stand ganz still und friedlich da. Und doch ging ein unmerkliches Vibrieren von ihrem Körper aus. Als könne man bei einer leisen Berührung das stillströmende rote Blut unter ihrer zarten Haut pulsieren fühlen. Während der Hauptmann sie mit der Empörung eines Mannes betrachtete, der einen Schlag ins Gesicht bekommen hat, ging sie heiter und gelassen durch den Hausflur auf die Treppe zu. Die Haustür stand offen.
Tja, die Haustür steht offen und draußen steht, von der Dunkelheit verborgen, Leonoras Stallbursche, eben dieser Soldat L.G. Williams. L.G. Williams ist streng konservativ erzogen worden. Er hat noch nie eine nackte Frau gesehen und er entwickelt jetzt so eine Obsession. Er muss Leonora Pendleton nah sein. Er ist aber nicht der Einzige, der mit solchen Gefühlen nicht umgehen kann. Genauso geht es eben Mr. Pendleton, der sich diesmal eben nicht in den Geliebten seiner Frau, sondern zu diesem Stallburschen hingezogen fühlt und gleichzeitig auch, ja, so einen Hass gegenüber diesem entwickelt, weil er mit seinen Gefühlen halt nicht umgehen kann. Und wie diese verdrucksten Charaktere miteinander agieren, das hat Carson McCullough schon sehr schön, sehr präzise und auch sehr spannend beschrieben.
Und wird hier von Jens Wawrzeck gut interpretiert, habe ich den Eindruck.
Ja, er schmiegt sich so an den Text an. In den Beschreibungen klingt er recht sachlich. Das klingt ja eben wirklich wie so eine Versuchsanordnung im Labor, das Ganze. Und in den Dialogen kommen dann die Gefühle raus. Also so unterdrückte Wut, Leidenschaft, auch dieses Verhöhnen von Leonora Pendleton gegenüber ihrem Mann, auch die stille Verzweiflung von Anison Langton und so weiter. Also das macht er, finde ich, sehr, sehr gut, ohne dazu übertreiben. Und allein wie er Zimperlise ausgesprochen hat, fand ich wunderbar.
Was hat es denn jetzt mit diesem goldenen Auge vom Titel des Romans auf sich?
Ja, das ist so eine Schlüsselszene. Der exzentrische Hausdiener Anacleto imaginiert das Bild eines Vs, in dessen übergroßem goldenen Auge sich alles winzig und grotesk widerspiegelt. Für mich übersetzt heißt das, das Leben der Menschen ist das groteske Abbild ihrer Eitelkeiten und Sehnsüchte. Blicke spielen grundsätzlich in dem Roman eine wichtige Rolle. Sie sind voyeuristisch, sehnsüchtig, kalt. Nur die Blicke des Dieners Anacleto auf Allison, die sind mitfühlend.
Carson McCullers, Spiegelbild im goldenen Auge, gesprochen von Jens Wawrzeck. Eine MP3-CD, das sind 3 Stunden und 40 Minuten, ist bei Audoba erschienen und kostet 16 Euro.
Ja, und wer sich für weitere Hörbücher von Carson McCullers interessiert, einige hat auch Elke Heidenreich eingelesen, und zwar für den Verlag Diogenes, beispielsweise das bekannteste Werk »Das Herz ist ein einsamer Jäger« oder auch »Die Ballade vom traurigen Kaffee«.
Bestsellerautor Hawker Nesser erhielt für seine Kriminalromane zahlreiche Auszeichnungen. Sie wurden in über 20 Sprachen übersetzt und auch erfolgreich verfilmt. Jetzt ist Schach unter dem Vulkan erschienen. Das ist der 7. Band der Reihe um Kommissar Gunnar Barbarotti. Für diejenigen, die diese Reihe gar nicht kennen, Christiane Hillebrand, stellen Sie uns doch erst einmal diesen Kommissar Barbarotti etwas näher vor.
Ja, Gunnar Barbarotti ist ein schwedischer Inspektor und, wie man am Namen hört, mit italienischen Wurzeln. Er ermittelt in einem kleinen Ort, in einem fiktiven westschwedischen Ort, Kimlinge. Er ist geschieden, er ist Vater von 3 erwachsenen Kindern und mittlerweile seit einigen Jahren liiert mit seiner Kollegin Eva Backmann. Und er ist einer, der sehr in sich ruht, nichts überhastet, die Faktenlage sehr genau abwägt und einer, der beim Ermitteln gerne auf seine innere Stimme hört.
Und um was geht es denn im neuen Hörbuch Schach unter dem Vulkan?
Es geht um 3 Menschen, die verschwinden. Alle 3 sind Schriftsteller, beziehungsweise sind 2 Schriftsteller und eine Lyrikerin. Und alle 3 scheinen erst einmal gar nichts miteinander zu tun zu haben. Es gibt wenig Hinweise, wenige Spuren und es gibt keine Leichen. Und die Frage ist jetzt natürlich, was ist hier passiert? Die drei verschwinden nicht gleichzeitig, sondern innerhalb einiger Monate. Der erste, der verschwindet, der plötzlich weg ist, das ist der Autor Franz J. Lunde. Und zunächst geht man natürlich davon aus, dass er vielleicht untergetaucht ist. Aber als dann eine zweite Person aus dem Literaturbetrieb verschwindet, da vermutet man dann doch, dass es sich um ein Verbrechen handeln könnte. Dieser Schriftsteller Franz J. Lunde, der hat kurz vor seinem Verschwinden gerade an einem Roman geschrieben. Und dieses Buch, das trägt den Titel »Letzte Tage und Tod eines Schriftstellers«.
Er liest sich durch, was er gerade geschrieben hat. »Kann ich auf die Art weitermachen?«, fragt er sich. »Wohin wird das am Ende führen?« Er hat das Gefühl, auf einmal jede mögliche Distanz zu seinem fiktiven Charakter, dem Psychopathen und Narzissten Franzén, verloren zu haben. Wird nicht jeder halbwegs begabte Leser begreifen, dass diese Geschichte von ihm selbst handelt? Dass dieses bescheuerte Buch nichts anderes ist als eine schlecht maskierte Autobiografie? Um eine Leere kreisend, die in Wahrheit ein schwarzes Loch ist? Oder vielleicht doch nicht? In diesem Moment, während der Zug vor dem Halt in Bolstar allmählich abbremst, kann er das nicht entscheiden. Aber das ist auch nicht wichtig. Wirklich wichtig ist diese verdammte Frau, die zweimal im Laufe einer Woche die Frechheit besessen hat, ihm ihre impertinente Frage zu stellen, die ihn mehr oder weniger beschuldigt hat, einen Mord begangen zu haben. Verflucht.
Ja, hier haben wir Dietmar Behr gehört. Und Franz J. Lunde schreibt, wie wir hier gehört haben, also an einem Werk, das von ihm selbst handelt. Und er beschreibt darin auch von dieser Begegnung mit der Frau, die er eben auch selbst erlebt hat.
Aber was ist das denn für eine Frau?
Das ist eben die Frage und das weiß Lunde auch nicht genau. Er ist sich noch nicht mal sicher, ob es sich tatsächlich um eine Frau handelt oder ob es doch ein Mann war, der ihm die Frage gestellt hat. Die Frage lautet eben, ob er den perfekten Mord begangen habe. Und diese Frage bezieht sich auf einen früheren Roman von Lunde, in dem er einen solch perfekten Mord beschrieben hat. Die Frage wird ihm übrigens zweimal gestellt, an zwei verschiedenen Orten, bei zwei Lesungen. Ja, und er ist sich nicht sicher, ob es die gleiche Person ist, dieselbe Person ist, um die es sich da handelt. Und das beschäftigt ihn natürlich. Was will diese Person von ihm oder diese Person? Und ja, dann verschwindet er plötzlich. Gunnar Barbarotti, der Kommissar, sucht zunächst mal die Lektorin auf, für die Lunde seinen letzten Roman geschrieben hat. Das ist Rachel Werner.
Ich habe eine Liste über seine Verpflichtungen in diesem Herbst. Das ist so üblich. Wenn Sie möchten, können Sie die Kontaktpersonen bei den Bibliotheken bekommen. Ich nehme an, ja, ich nehme an, dass Sie untersuchen wollen, ob dieser Fragesteller fiktiv ist oder nicht. In Lundes Text handelt es sich um eine Frau. Übrigens ist sie auch in Chümlinge aufgetaucht. Es wäre interessant, das zu wissen.
Das haben wir noch nicht überprüft, sagte Barbarotti. Wie gesagt, diese Information lag uns ja bis jetzt noch nicht vor. Es hat keine Veranlassung gegeben, Lundes Verschwinden mit dem in Verbindung zu bringen, was sich in der Bibliothek abgespielt haben könnte.
Bis jetzt, sagte Lektorin Werner und verzog flüchtig den Mund.
Ja, wir stehen sozusagen auf Los, antwortete Kommissar Barbarotti. Leider.
Und dieser Sache muss Barbarotti jetzt natürlich nachgehen.
Ja, ich habe da super kombiniert. Also haben wir beim Fragesteller eine Gemeinsamkeit? Also gibt es bei den beiden anderen Verschwundenen auch solche Drohungen?
Ja, tatsächlich. Also beim Autor und Literaturkritiker Jack Walde ist es ähnlich. Auch er wird bedroht von einer Person, die er nicht identifizieren kann. Das ist eine Botschaft, mit der er zunächst gar nichts anfangen kann, die ihn aber schon sehr beunruhigt und auch in Angst versetzt. Und die Lyrikerin Maria Green schreibt in ihrem Tagebuch ebenfalls von einer Person, durch die sie sich bedroht fühlt.
Und wie wird dieser Kriminalfall jetzt aufgebaut?
Also zunächst einmal geht es um die drei einzelnen Personen im Einzelnen. Also zunächst mal erfahren wir die Geschichte von Lunde. Und da er ja an dem Roman schreibt, springt die Geschichte auch immer hin und her zwischen Wirklichkeit und zwischen dem Inhalt des Romans. Und das wird dann auch so aufgeteilt, dass wir immer die Überschriften hören. Wirklichkeit oder Letzte Tage und Tod eines Schriftstellers. Das ist am Anfang sehr verwirrend, weil sich da auch vieles doppelt und weil man dann gar nicht mehr weiß, wo sind wir da jetzt überhaupt. Dann verschwindet Lunde und dann dreht sich erstmal alles um die Lyrikerin Maria Green. Und nachdem auch sie verschwunden ist, gibt es dann um die Geschichte von Jack Walde. Er verschwindet erst viele Monate später. Das Ganze zieht sich über einen längeren Zeitraum hin. Dazwischen erfahren wir natürlich, wie die Ermittlungen der Polizei laufen. Aber die Polizei tappt da zunächst sehr im Dunkeln. Und diese Puzzleteile, die fügen sich dann erst im Laufe der Geschichte zusammen.
Ja, das klingt jetzt nicht nach einem Action-Thriller, aber sehr geheimnisvoll.
Ja, das stimmt. Also das ist ein ungewöhnlich ruhiger, unaufgeregter Kriminalfall. Aber er schafft es, einen in die Geschichte hineinzuziehen, weil man nimmt ja Anteil an diesen Schicksalen, an den Schicksalen der verschwundenen Schriftsteller und natürlich auch an den Schicksalen der Familienangehörigen. Man möchte jetzt wissen, was ist da passiert, wie genau hängen die Fälle zusammen? Und das klärt sich dann erst ganz am Ende auf und das Ende ist dann durchaus überraschend.
Wir haben Dietmar Bär in unserem Ausschnitt gehört, er liest diesen Roman. Wie gefällt er Ihnen?
Also er ist ja der einzige Sprecher und das über 10 Stunden. Also Dietmar Bär hat eine Stimme, der ich wirklich sehr, sehr gerne zuhöre. Er hat mich mitgenommen und er hat mich auch getragen, ohne dabei aufdringlich zu sein. Und er schafft es, wie ich finde, auch die unterschiedlichen Charaktere gut zu vermitteln. Wir haben ja hier Männer und Frauen und er versucht eben nicht, diese Frauenstimmen so zu imitieren, dass er sie bewusst hell oder hoch spricht. Das gefällt mir also sehr gut. Den Kommissar Barbarotti, den liest er mir fast ein bisschen zu bedächtig. Also Barbarotti kommt rüber als einer, der wirklich alle Zeit der Welt hat. Der hat überhaupt keine Eile. Und in Anbetracht der Tatsache, dass da jetzt 3 Menschen verschwunden sind, also vielleicht wurden sie ermordet, vielleicht aber auch entführt und müssen jetzt irgendwie gerettet werden, ist er mir doch ein bisschen zu tiefen entspannt. Aber insgesamt ist das wirklich gut zu hören. Eben, wie Sie gesagt haben, nichts für die, die Spannung pur und Action brauchen. Aber es ist eine Geschichte mit eben überraschendem Ende und trotz der reduzierten Handlung finde ich sehr kurzweilig.
Jetzt interessiert mich aber doch nochmal der Titel Schach unter dem Vulkan. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, die Geschichte spielt 2020 und das ist ja gerade die Zeit, in der die Corona-Pandemie begonnen hat. Es geht ja hinein in den Sommer 2020 und dieses Thema wird natürlich auch aufgegriffen, immer mal in Nebensätzen. Und Barbarotti vergleicht seine Situation so, während draußen eben der Vulkan brodelt, muss er diesen Fall lösen. Also es ist wie Schach unter dem Vulkan.
Horkan Nesser, Schach unter dem Vulkan. Gesprochen von Dietmar Bär. Eine MP3-CD hat eine Dauer von etwas mehr als 10,5 Stunden in der ungekürzten Fassung und ist für 22 Euro im Hörverlag erschienen. Peter Canavas, 1980 in Brisbane geboren, schreibt und illustriert Bücher für Kinder und deren Eltern. Seine Arbeit wurde bereits für zahlreiche australische Preise nominiert und in viele Sprachen übersetzt. Für Der Elefant erhielt er 2018 den Queensland Literary Award. Christiane Hillebrand, Der Elefant. Was ist denn das für ein Elefant?
Ja, dieser Elefant ist groß und grau. Er trägt einen kleinen grauen Hut auf dem Kopf und er folgt dem Vater von Olive auf Schritt und Tritt. Olive ist ein kleines Mädchen, das mit seinem Vater und dem Elefanten eben und dem Großvater in einem Haus mit Garten wohnt. Und sie sieht immer diesen großen grauen Elefanten bei ihrem Vater, neben ihrem Vater sitzen oder neben ihrem Vater laufen. Und dieser Elefant wirft immer einen großen Schatten. Olive hat dann noch einen sehr guten Freund, das ist Arthur. Und irgendwann erzählt sie Arthur von diesem grauen Elefanten. Und er wird natürlich neugierig und möchte wissen, was es mit diesem Elefanten auf sich hat und ob es ihn wirklich gibt.
Kann sonst jemand ihn sehen? Fragte er. Olive hielt ihren Löffel in die Luft. Nein, nur ich. Ihre Stimme war voll leiser Verwunderung, als sie weitersprach. Verstehst du? Mein Papa hat diese große, große Traurigkeit. Die hat er schon ganz lange. Und ich stelle mir eben vor, dass diese Traurigkeit so etwas ist wie ein großer, grauer Elefant, der immer hinter ihm herläuft. Den sehe ich. So etwas wie ein eingebildeter Freund. Eher wie ein eingebildeter Feind, antwortete Olive.
Der Elefant steht also für die Traurigkeit und wir erfahren im Laufe der Geschichte, dass die Mutter von Olive gestorben ist. Es gibt noch ein Foto, auf dem ihre Eltern zu sehen sind und auf diesem Foto strahlt der Vater. Und seitdem die Mutter weg ist, ist er sehr schwermütig und traurig und eben wie gelähmt. Und der Elefant steht für diese Traurigkeit und es geht noch weiter. Olive sieht nicht nur den Elefanten, sondern sie sieht noch andere graue Tiere, immer dann, wenn Menschen traurig sind. Aber am bedrohlichsten ist eben dieser große graue Elefant, weil es sich dabei natürlich auch um ihren Vater handelt.
Und was macht das mit Olive?
Sie leidet natürlich sehr darunter. Sie leidet sehr unter der Traurigkeit ihres Vaters. Sie wartet zum Beispiel schon lange darauf, dass der Vater ihr Fahrrad repariert. Der Vater ist Automechaniker, also er repariert jeden Tag Autos. Aber er kann sich einfach nicht aufraffen, ihr Fahrrad zu reparieren. Das ist auch noch das Fahrrad der Mutter. Und ihr Freund Arthur sagt zu ihr, dein Vater wird sich nicht ändern, solange der Elefant eben da ist. Du musst den Elefanten loswerden.
Arthur warf einen Blick über die Schulter zurück. Dann zog er unter seinem Pult das größte Buch hervor, das Olive je gesehen hatte. Er hielt es so, dass sie den Titel lesen konnte. Das große Buch der Elefanten. Er wuchtete den Band auf sein Pult. Olive versuchte, ihr eigenes Buch zu lesen, doch sie musste immer wieder zu Arthur hinübersehen. Er schlug eine Seite nach der anderen um und flüsterte ihr beim Lesen etwas zu. Die Augen hielt er immer auf das Buch gerichtet. Er sprudelte nur so über vor Eifer. »Elefanten sind die größten Landsäugetiere der Welt«, sagte er. »Sie wachsen ihr ganzes Leben lang und können bis zu 4 Meter groß und bis zu 10 Tonnen schwer werden.« Olive schluckte. Sie spürte schon wieder den Knoten in ihrem Hals. Der Elefant ihres Vaters würde also immer noch größer werden. »Elefanten können bis zu 70 Jahre alt werden«, las Arthur weiter vor. Olive legte den Kopf in die Handflächen. Dieser Elefant würde also immer da sein. »Elefanten essen Baumrinde, Gras und Blätter«, sagte er. »Warum lockst du ihn nicht mit einem saftigen großen Ast aus dem Haus?«
Tja, eine schöne Idee. Da gibt's noch andere Ideen. Die Frage ist jetzt, wie soll Olive das machen?
Ja, vor allem ist die Frage, schaffen sie es?
Naja, ich will natürlich nicht zu viel verraten, aber es ist da eine Geschichte gegen die Traurigkeit. Und natürlich schafft es Olive, den Elefanten zu vertreiben und ihren Vater wieder glücklich zu machen. Und sie holt sich dafür auch Hilfe, unter anderem bei ihrem Opa. Und sie schafft es auch, die anderen grauen Tiere zu vertreiben. Und so kann Olive am Ende wieder glücklich werden. Also es ist eine Geschichte, die helfen soll, aus einer Traurigkeit herauszufinden, die Mut machen möchte. Und diese Geschichte ist wirklich sehr liebevoll erzählt.
Und wir hören eine ungekürzte Lesung mit Musik?
Ja, diese Musik ist immer mal wieder dazwischen eingebaut. Es ist Klaviermusik von Rainer Bielfeld. Und das ist eine sehr leichte, eingängige Musik. Das sind einfache Melodien, die man wirklich gleich mitsummen kann. Mal sind sie ganz fröhlich, diese Melodien, aber manchmal auch, genau wie die Geschichte, etwas melancholisch, aber immer auch hoffnungsvoll. Es ist eine Musik, die einen trägt und die etwas Versöhnliches hat. Und ich finde das sehr passend für diese Geschichte. Es ergänzt diese Geschichte wunderbar. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Buch, da hat man natürlich sehr ansprechende, kindgerechte Illustrationen. Aber auf diesem Hörbuch hat man dafür eben diese Musik.
Und die Stimme von Natalia Belitzky.
Ganz genau. Das ist eine, finde ich, toll passende Stimme. Eine junge Stimme. Sie hat ein dunkles Timbre, leicht hauchig. Insgesamt vermittelt sie diese traurige Stimmung sehr schön. Es passt für diese Mutmachgeschichte. Und sie hat zugleich etwas Begeisterungsfähiges in ihrer Stimme. Also diese beiden Seiten, was sehr Eifriges, Freudiges und auch manchmal etwas Schwermütiges. Und insgesamt erzählt sie, finde ich, sehr einfühlsam.
Peter Canavas, der Elefant, eine Geschichte gegen die Traurigkeit. Gesprochen von Natalia Belitzky. 2 CDs, etwas über 2 Stunden, kosten 12,95 € und sind im Argon Verlag erschienen. Das Hörbuch ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Das war die Hörbuchzeit. Einen schönen Samstag wünschen Ihnen Christiane Hillebrand, Dorothee Meyer-Karwig und Nicole Abraham.